Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Plattform. Heute am Mikro ist Rainer Markus Walter und meine Gäste sind auch Ulmer. Und zwar Ulmer aus dem Roxy. Es ist längst nicht mehr wegzudenken aus der Ulmer Kulturszene, das Roxy. Und dennoch oder vielleicht gerade deswegen waren die Hallen im Zentrum der Donaubastion schon einige Male in ihrer Geschichte Zankapfel, Spielball und Sorgenkind des Stadtgeschehens. In diesem Jahr feiert das soziokulturelle Zentrum seinen 20. Geburtstag und zum zweiten Mal in seiner Geschichte wird im kommenden Jahr die künstlerische Leitung wechseln. In welche Richtung der kulturelle Wetterhahn über den Dächern der ehemaligen Fabrikhalle zukünftig blicken wird, ist also offen oder vielleicht doch nicht. Wir möchten in unserer heutigen Plattform zusammen mit unserem Studiogast Adrian Büsselmann aus dem Roxy-Team zurückblicken, über Veränderungen und Entwicklungen reden und persönliche Erinnerungen einflechten. Doch auch die Frage, wo steht das Roxy im Moment und wo soll es zukünftig hingehen, interessiert uns natürlich. So, schönen guten Tag. Hallo Adrian.
Hallo Rainer.
Du bist ja nicht ganz alleine gekommen, du hast jemanden an deiner Seite, das ist der Julian Lohse. Hi Julian.
Hallo.
Adrian, ich möchte euch jetzt eigentlich zuerst mal den Hörern vorstellen in unserer ersten Runde. Adrian, du warst einst Praktikant und wurdest im Anschluss Auszubildender. Wann war das denn und wie kam der Kontakt zum Roxy zustande?
Also ich habe mich 2001, habe ich meine Schulkarriere beendet damals und war auf der Suche nach einem kleinen Nebenjob, irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Habe damals an der Bar angefangen im Roxy und war nach kurzer Zeit, circa 2 Monate, war ich dann schon Praktikant im Büro, weil man da einfach jemanden gebraucht hatte, der jetzt gerade alle Dinge tut und für Plakate und so weiter damals noch zuständig.
Aus dem Praktikant wurde dann 2002?
2002 wurde ich dann der erste Azubi im Roxy, habe da die Bürokaufmannlehre angefangen. Ich war der Erste.
Der Erste, Premieren
genau. Auszubildende. Es war damals noch ein bisschen schwierig, da musste man dann die ganzen Anträge ausfüllen und noch jemanden finden, der mich dann auch ausbilden darf. Und das war der Bernd Leitner damals, der hat dann auch die Prüfung gemacht, um mich ausbilden zu können. Der ist dann aber auch während meiner Ausbildung dann schon auch gegangen und das hat dann der Thomas Rodacker übernommen, meine Ausbildung, dann den Rest.
Ja, und jetzt bist du seit ein paar Jahren dabei, du bist immer noch da, das heißt, dir gefällt's.
Ich bin immer noch da und es gefällt mir auch immer noch, genau. Seit 2005 habe ich dann die Ausbildung beendet, seitdem bin ich auch da und natürlich, ich hatte 2 kleine Pausen zwischendrin, aber ansonsten war ich eigentlich immer da. Und bleibst auch noch ein bisschen.
Julian, und wie sieht's mit dir aus?
Ja, ich bin jetzt seit diesem Jahr der neue Azubi. Ich war jetzt ein Jahr lang im Roxy eben Praktikant. Und dann wollten die mich halt behalten und dann bin ich wohl dann jetzt doch noch da geblieben.
Bist du Ulmer?
Ich komme aus einem kleinen Dorf neben Ulm, also. Aber ich bin hier geboren, ja.
Kleine gallische Dorf. Woher kommst du denn?
Aus Bollingen.
Das kenne ich nicht mal. Ne? Also aus Bollingen. Aber ich denke, auch in Bollingen hat man mitbekommen, dass es ein Roxy gibt. Wie alt bist du denn?
Ich bin jetzt 21.
21, also ein Jahr älter als das Roxy.
Ja, genau.
Wann hast du das erste Mal das Roxy wahrgenommen?
Oh. Also so wirklich wahrgenommen war es damals, als die Jägermeister Rockliga da war. Mit der Bloodhound Gang und so, da war, glaube ich, das erste größere Konzert, das ich dann da besucht habe. Und und dann von der Schule her waren wir mal einen Tag, hatten wir da so ein Praktikum im Zuge so vor diesem Abi, hat man da ja so Bogie-Geschichten, nennt sich das. Und da waren wir auch mal einen Tag und da war es dann so richtig präsent quasi.
Da ist die Entscheidung gefallen, da will ich mal hin.
Ja, auch. Ich wollte zunächst erstmal studieren gehen und habe dann nach meinem Abi keinen Studienplatz bekommen und habe mich dann, weil ich irgendwie in die Richtung wollte, Veranstaltung, habe mich dann eben schlau gemacht, wo kann man sowas machen. Und weil wir da mit der Schule mal waren, hieß es, wir nehmen auch Praktikanten. Aber ich dachte, ja, guck mal halt mal. Und dann habe ich mich da vorgestellt und dann haben sie gesagt, ja, komm doch.
So, jetzt bist du da.
Jetzt bin ich da.
Adrian, wie war denn das bei dir ganz am Anfang? Hattest du irgendwie eine persönliche Beziehung zum Roxy oder woher kanntest du das Roxy, als damals die Entscheidung gefallen ist, ich möchte da arbeiten oder so?
Also ich hatte, ehrlich gesagt, auch wie Julian, jetzt keinen wirklichen Bezug zum Roxy, bevor ich da das erste Mal drin war. Da war ich noch zu jung, um damals so jetzt die Tanzhalle, wie sie damals gab, zu besuchen oder für Konzerte, naja, da habe ich mich noch nicht so ganz interessiert, beziehungsweise damals waren dann einfach auch vom Zielpublikum her war es ein bisschen eher auf die ältere Generation ausgelegt und die Jüngeren sind ab und zu mal. Ich erinnere mich da an, es war irgendwann Absolute Beginner oder sowas, gab es mal früher, aber da sind wir dann auch nicht hin, als ich 16 war. Das erste Mal, wo ich wirklich dann im Roxy war, das war ein Tenzing-Konzert, da war ich 17 und da kam ich über meinen Onkel rein, der damals im Roxy gearbeitet hat oder noch arbeitet auch, und der hat gesagt, komm doch mal vorbei, guck's dir an. Und dachte mir, ja, gucke ich mir mal das Konzert an. Und da war ich 17,5. Das war es kam mir riesig vor, das Roxy an sich. Und kam mir ein bisschen verloren vor, so in dieser riesigen Halle bei meinem ersten Konzert. Und ja, das war mein erster Eindruck im Roxy. Und ja, hat mir aber Spaß gemacht. Das war ein schöner Abend. Ich hatte da wirklich auch viel Spaß dann.
Ja. Soweit mal ein erster kleiner Rückblick, beziehungsweise ganz kurz auch mal die beiden Herren, die hier vor mir sitzen, vorgestellt. Ich würde sagen, jetzt machen wir ein bisschen Musik, und da habe ich jetzt was rausgesucht, was eine Verbindung meinerseits weit zurück zum Roxy ist, nämlich eines der frühen Konzerte. Ich weiß nicht, ob es das erste war, wo ich im Roxy war, aber es war auf jeden Fall eines der ganz frühen Konzerte, und zwar genau am 21.10.1996 spielte ganz spät in der Nacht, das Konzert ging, glaube ich, erst um 11 los, in der Halle 3, eine Band, die wir damals heiß und innig geliebt haben. Und die Band hieß Big Light, und das Stück, das wir jetzt hören, heißt The Trouble Is.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Mit ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Planung waren in den ganzen 20 Jahren Roxy immer auch die samstäglichen Tanzveranstaltungen. Vor 2000 hieß das Ganze Tanzhalle, aus der wurde später die Tanzfabrik, und die lief jahrelang so gut, dass es euch gelungen ist, viele wichtige Anschaffungen zu tätigen und das Unternehmen eigentlich auch ein bisschen auf solidere Füße zu stellen. Nun ist die Fabrik auch Geschichte, wurde abgelöst. Was war deiner Meinung nach der Auslöser für den drastischen Rückgang im vergangenen Jahr?
Also der drastischste Punkt auf jeden Fall war das Rauchverbot in Diskotheken. Das hat sehr viel mit der Kommunikation zu tun, würde ich sagen. In einer Diskothek war Rauchen sehr wichtig als Kommunikationsmittel und Treffpunkt Beschäftigung. Das zum einen, das Rauchen. Und zum anderen eben das Überangebot, was wir mittlerweile haben an Disco-Veranstaltungen. Jeden Tag spielen 7 großnamige oder namhafte DJs in irgendeinem Club in der Stadt. Ich nehme es den Besuchern oder den Ulmern nicht übel, dass sie sich nicht wirklich auf jede Veranstaltung begeben können, weil es einfach zu viel mittlerweile gibt. Es gibt zu viele große Clubs. Ist einfach für die Masse mittlerweile sehr schwierig, da auch das Richtige für einen zu finden, beziehungsweise ja, dass in jedem Club eben genügend Menschen da sind, damit es auch Spaß macht. Das geht nicht nur uns so, denke ich. Da sind viele andere Clubs auch an dem Punkt, wo sie sagen, macht es überhaupt noch Sinn, dass ich für wenig Leute quasi ein schönes Programm mache? Also ist ja auch ein bisschen Idealismus bei sowas dann dabei. Und ja, es wird schwieriger. Also durch dieses Überangebot an Disco-Veranstaltungen ist eben damals die Tanzfabrik dann mehr oder weniger zugrunde gegangen, beziehungsweise sind immer weniger Besucher gekommen. Dann ist einfach die Stimmung nicht mehr so toll. Man kann nicht mehr so viele schöne Sachen machen. Und dann wird es eben nicht mehr so angenommen, auch von den Leuten selber.
Das ist ja letztendlich, denke ich, auch eine Frage der Größe. Ja? Also das Roxy ist ja jetzt nun nicht das, was man einen kleinen Club nennt. Ne?
Genau, das ist eben eins der großen Probleme, genau. Ja. In einem kleinen Club, da ist es natürlich einfacher, eine schöne Stimmung zu zaubern mit weniger Leuten, weil man einfach viel mit Licht machen kann. Und da ist natürlich unser Raum eher nachteilig.
Es gab ja Zeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da waren an einem Samstagabend über 2000 Leute im Roxy, ne?
Ja, wir hatten schon an die 2000.
Muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Menschen das sind. Ich meine, da ist es ja jetzt eigentlich nur auch verständlich und normal, dass sich im Laufe der Jahre, nothing lasts forever, wie es so schön heißt, also nichts bleibt für immer, und es lief jahrelang hammermäßig, und dass dann irgendwann einfach mal der Punkt kommt, wo eine Generation auch weggeht, ist ja völlig normal, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt. Also auf jeden Fall ist nach einer gewissen Zeit, also so man sagt, ich habe das mal gehört, 7 Jahre ungefähr, 6, 7 Jahre, da fängt dann an, ein Club wieder uninteressanter zu werden, beziehungsweise was du auch sagst, der Generationenwechsel, der findet auf jeden Fall statt. Also ich habe da am Anfang natürlich aus meinem Freundeskreis viele Leute in der Tanzfabrik gekannt und je länger das dann ging, desto mehr, die sind dann irgendwann weg zum Studieren und so weiter und dann kamen die nächsten nach, die dann 18, 19 sind, wo man dann wirklich dann 3, 4 Jahre weg ist plötzlich, was dann auch schon eine große Welt ist zwischen dem und ja, das definitiv auch. Es gibt einen Generationenwechsel.
Wenn wir jetzt mal die Tanzfabrik ausklammern, das Roxy ist ja nicht nur Tanzfabrik, das ist ja eigentlich ein ganz, ganz gefährliches Ding jetzt, was ich jetzt eigentlich gerade hier angestrebt habe. Man fixiert ja jetzt eigentlich das Roxy auf einen Punkt, das ist um Gottes Willen nicht so. Aber hat sich auch über die Tanzfabrik hinaus in den letzten 1,5 Jahren oder so eine deutliche Publikumsabnahme oder Veränderung ergeben? Oder ist das jetzt ganz speziell auf die Tanzgeschichten?
Also insgesamt vom Publikum her gab es nicht so große Einschnitte. Also es gab, es gibt auf jeden Fall Einschnitte in gewissen Sparten oder in gewissen Randsparten, wenn wir jetzt sagen, also im großen Theaterbereich oder im Comedy-Bereich, jetzt Caveman, ist die Nachfrage immer noch die gleiche. Das Einzige, was sich vielleicht verändert hat, sind wirtschaftliche Sachen bei den Personen, bei den Leuten selbst. Und daraus resultiert dann einfach auch, man überlegt sich, ob man jetzt wieder auf ein Konzert geht oder wie oft man im Monat auf ein Konzert geht. Das war vielleicht vor 3, 4 Jahren noch ein bisschen anders. Und daher ist aber der einzige Wechsel vom Publikum her oder Rückgang von den Besucherzahlen erklärbar. Ansonsten, nein, die Leute mögen immer noch, möchten immer noch rausgehen und möchten immer noch Konzerte sehen oder Disco oder kleinere Veranstaltungen, Comedy, Kabarett, Theater, Ausstellungen. Nach wie vor sind es trotzdem, sind sie trotzdem gut besucht, natürlich nicht mehr in der Masse wie vor 3, 4 Jahren. Aber das ist, denke ich, zurückzuführen auf momentane wirtschaftliche Faktoren und die Lage, die wir momentan haben. Jeder ist ein bisschen vorsichtiger geworden.
Mhm. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal, also das letzte Mal jetzt noch diese Kurve nochmal zum Samstagabend kriegen. Also wie gesagt, Tanzfabrik ist Geschichte. Nur ist Samstagabend ein Abend, an dem man den Laden nicht einfach leer stehen lassen kann. Also das ist ziemlich unvernünftig und immer nur irgendwelche Hammerkonzerte kann man samstags auch nicht platzieren. Samstagnacht ist einfach the place to Platz zum Feiern. Ihr habt euch was Neues einfallen lassen. Ich habe das Plakat gesehen. Plakat ist hübsch, aber ich werde ehrlich gesagt nicht schlau draus, was da eigentlich passiert. Erklär's mir mal.
Also das Ganze nennt sich Boa Bar und ist der direkte Nachfolger einer der Tanzfabrik im gröberen Sinne. Das ist im Prinzip einfach ein bisschen anderes Konzept, ein bisschen aktuelleres Konzept, weil es eben natürlich auch die Generation sich gewechselt hat. Die Musikrichtungen sind eine andere, die heute, was früher funktioniert hat oder vor 7 Jahren, ging man wirklich eher, ging man aus, um sich zu treffen, um Spaß zu haben. Und heute ist das eher, dass man sich einen DJ speziell anguckt. Insofern mussten wir da
anhört.
Natürlich...
Bitte? Anhört.
Ja, und insofern mussten wir da natürlich Anpassungen machen. Und auch, was ich vorher schon wegen dem Räumlichen, wir haben durch kleine Umbauten im Licht- und Visual-Bereich einfach den Raum ein bisschen verschönert, um da ein bisschen andere Stimmung hinzubekommen. Aber zu Rest von der Boa Bar sagt vielleicht der Julian auch mal was.
Julian sagt doch auch mal was, genau.
Ja, die Boa Bar, eben wie Adrian schon gesagt hat, das neue Konzept, wir möchten einfach mehr mit Qualität eigentlich überzeugen. Die Quantität haben wir jetzt erstmal hinten angestellt. Wir haben nur noch 2 Floors. Der eine eben in Halle 3 mit den neuen Visual-Geschichten und wo wir dann eben auch je nachdem eben einen DJ reinbuchen und eben die Studiobühne. Das ist unser 2. Floor, unser kleiner Floor, wo wir dann mehr so alternative Sachen dann reinbuchen, wie irgendwas Elektromäßiges, wo man nicht in den großen Hallen spielen kann, sondern wo dann in den kleinen Hallen einfach besser zur Geltung kommt.
Zur Information, Studiobühne ist das Kino, ne?
Genau, richtig.
Ja, okay.
Ja. Und haben da eben das neue Konzept entwickelt und wollen einfach gucken, dass wieder dieser Spaß im Vordergrund steht, dass die Leute kommen und sagen, boah, hier war's cool, hier kann man sich ja unterhalten und wird nicht von allen Seiten auf jeden Fall mit Mods dem lauten Sound irgendwie zugedröhnt und wollen aber auf der anderen Seite doch noch einen guten DJ da haben, der eben dann auch drauf auf die Leute eingeht und einfach, dass eben wieder der Spaß im Vordergrund steht.
Okay, gut, so viel also zu den samstäglichen Vergnügungen. Jetzt nochmal eine andere Richtung. Adrian, wenn du auf die Jahre zurückblickst, die du bisher im Roxy verbracht hast, was waren deine Highlights?
Oh, meine Highlights. Also es wechselt immer sehr schnell, beziehungsweise ich vergesse auch sehr schnell was. Aber meine letzten Highlights waren definitiv Jan Delay, eines der besten Live-Konzerte, die wir bei uns hatten. Und was wahrscheinlich weniger bekannt ist unter der jüngeren Publikum, unter den jüngeren Zuhörern, ist Stefan Gwildes. Das war ein akustisches Meisterkonzert, was ich, wie ich es empfand. Es war ein Traum von vorne bis hinten. Es war ein grandioser Ton und eine schöne, ruhige Entertain-Bühnenshow. Und es war wirklich schön. Und Jan Delay, ja. Jan Delay war mit Band. Wow, war echt richtig schön.
Jetzt bringst du mich auf was. Da hätten wir eigentlich dran denken können, oder Chris? Chris sitzt hier als Techno übrigens neben mir. Christian Hütter, unser Mann für die Schieberegler. Wir hätten dran denken können, weil ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich hatte jetzt gar nicht so dran gedacht, aber ich war auch auf diesem Jan Delay-Konzert ja. Und ich fand es einfach auch absolut der Brecher.
Richtig gut, ja.
Was jetzt viel weiter zurückliegt, und zwar eigentlich genau 10 Jahre, glaube ich. Es war das 10-jährige Festival,
ja.
Auf dem damals noch nicht ganz so präparierten Parkplatz, heute eigentlich fast unvorstellbar irgendwie. Also klar, es gibt ja jetzt dieses Donaubeben, aber es ist anders.
Weg, ja.
Es ist anders, ja. Es ist, und damals hat eine Band gespielt, Julian, kennst du Deep Purple?
Ja, klar.
Du kennst Deep Purple. Ja. Die haben damals gespielt, vor der Haustür sozusagen. Und irgendwie waren eigentlich, glaube ich, viel zu wenig Leute da. Es ist, glaube ich, nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Hatte auch einen tieferen Grund, wie du mir gerade vorher erklärt hast.
Ja, also ich war selbst damals auch noch nicht da, aber man kriegt das natürlich mit, was da so passiert ist im Nachhinein. Zum Grund, einer der Gründe, warum es damals nicht so gut besucht war, war der Aufstieg der SSV Ulmer, der SSVler in die erste Bundesliga. Ich selbst war auf diesem Endspiel oder an diesem Entscheidungsspiel. Und ich denke mal, da waren schon sehr viele Ulmer, waren wirklich im Stadion statt dann im Roxy oder auf dem Roxy-Parkplatz, um sich dieses Open Air anzugucken.
Also,
das hat schon, also das war
weißt
eine
du, wie viele
schlechte
Leute,
Konkurrenz.
Weißt du, wie viele Leute dann letztendlich bei Deep Purple waren? Ich habe gar keine Ahnung. Auch nicht, oder?
Da müsste ich jetzt ja. Wirklich...
Zu wenig eben,
da
ne?
Waren auf jeden Fall zu wenig und es war auf jeden Fall für ein Open Air dann dementsprechend
ja.
Leer.
Ja. Und Deep Purple war damals noch oder gerade mal wieder in einer relativen Originalbesetzung unterwegs. Sie hatten keine aktuelle Platte, glaube ich, damals im Koffer, aber sie hatten ein Werk, mit dem sie zurückgekehrt sind in den 80ern. Das hieß Perfect Stranger und genau aus diesem Album hören wir jetzt den Opener Knocking at Your Back Door, Deep Purple. Das hat ja was ganz furchtbar Nostalgisches, ein ellenlanges Gitarrensolo, irgendwo ganz unten am Bund gespielt, quietschend, orgelnd. Ja, so klangen Deep Purple in den 80ern und in den 90ern dann immer noch und ich glaube, so klingen sie sogar heute noch. Ich war nicht bei Rock am See, von daher weiß ich nicht, wie Deep Purple heute klingt. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir sind eigentlich mittendrin in einer ganz anderen Zeit, nämlich 20 Jahre Roxy ist heute unser Thema. Der Adrian und der Julian sind heute zu Gast bei uns, der erste Auszubildende und der aktuellste, der neueste. Wir haben zuletzt geredet über Tanzabende und zuletzt auch noch ganz kurz das Deep Purple Konzert angeschnitten. Gehen wir mal in was Aktuelles. Du bist in der Reihe Open Stage involviert, Adrian, und nennst dich da Kollege Adrian, gell? Das ist richtig, oder?
Genau.
Eine Reihe, die man, die nun schon auch einige Zeit läuft. Wie sieht's aus? Ist das immer noch so ein Publikumsmagnet?
Mehr denn je. Also seit, wir machen das jetzt ungefähr 4 Jahre, glaube ich. 4 Jahre müssten es jetzt dann sein. Es sind, heute ist die 46. Open Stage sogar, glaube ich, oder 45, das weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Aber ja, es ist immer noch mehr denn je sogar beliebt, unter anderem jetzt seit 1-2 Jahren auch bei den Studenten angekommen, dass man am Montag ins Roxy kommen kann und da die Open Stage angucken kann, was sehr witzig ist. Also mal durch die Studenten hat es schon einen sehr höheren Zulauf bekommen, auf jeden Fall.
Und was machst du da, Kollege Adrian?
Also der Kollege Adrian macht bei dieser Open Stage im Prinzip den Bühnenaufbau. Das ist so der eigentliche Job. Das andere, was dazu kommt, ist das ein oder andere Kommentar über mich muss ich mir anhören vom Moderator Matthias. Ja, er sagt ab und zu Dinge über mich und versucht da lustig zu sein und es funktioniert auch wunderbar. Ich stehe da auch gern bereit für jeden Spaß, bin ich zu haben. Aber primär mache ich wirklich den Bühnenaufbau, eben das, was die Künstler dann brauchen bei ihrem Auftritt. Ich stelle natürlich das Mikro hin, dann haben sie wahrscheinlich meistens haben sie eine Gitarre, also kommt auf den Art der Künstler natürlich an. Oder Requisiten wie Tische, Stühle, Barhocker, dann kommen noch andere Instrumente dazu und solche Sachen. Das sind so die Hauptaufgaben. Ansonsten sitze ich dann auf der Bühne und schaue mir die Shows an und wenn was klemmt, dann springe ich ein oder so.
Ist da mal schon mal in der richtig was schief gegangen? Ja, Open Stage. Also richtig daneben.
Also so richtig daneben ist eigentlich toi 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 noch nichts, weil wir schon immer sehr gut alles planen im Vorfeld. Was natürlich passieren kann bei einer Open Stage ist, dass der Auftritt nicht so gut gelingt des Künstlers und aufgrund dessen natürlich dann die Nummer etwas ins Lächerliche beziehungsweise dann auch irgendwann mal abgebrochen werden muss, wenn das Publikum zu unruhig wird. Aber so von unserer Seite aus, bis auf dass ich mal vielleicht über ein Kabel gestolpert bin oder ein Mikro umgeschmissen habe oder nee, also sonst größere Unfälle hatten wir zum Glück noch nicht.
Und seitens der Künstler?
Ja, da hat doch schon der eine oder andere mal seine Stimme verloren kurz vorm Auftritt oder musste ich dann noch einen Tee bringen, damit es irgendwie wieder ging und dann musste man die Nummer verschieben oder austauschen oder dann ganz weglassen, weil er dann irgendwie jetzt sagt, nee, geht doch nicht mehr, ich bleib hinter der Bühne, ich will nicht mehr raus, alles schon passiert. Und ja, ansonsten einmal hatten wir die Nummer, die wirklich abgebrochen werden musste, weil sie wirklich sehr schlecht war. Sie war wirklich sehr schlecht und das war nicht nur das Schuld des Publikums, das nicht so tolerant war, um das zu ertragen. Es war wirklich einfach eine richtig schlechte Nummer. Gibt's auch.
Das ist das Risiko einer Open Stage, ne?
Genau. Das macht's auch ganz interessant. Also das ist auch das Schöne und das Abwechslungsreiche an der Open Stage, weswegen dann auch, denke ich, die Leute immer mehr das zu schätzen wissen und auch mögen.
Mhm. Im 20. Jahr zurückgekehrt ist eine Reihe, die in der Vergangenheit für Exotik gesorgt hat, aber wohl kaum für berauschende Zuschauerzahlen. Wieso ist die Materialausgabe zurückgekehrt?
Die Materialausgabe, das sagst du schon richtig, zum 20-Jährigen haben wir es wieder eingebaut und das wird es dann auch gewesen sein. Also wir haben noch im Dezember eine und das war dann auch die letzte erstmal. Also das ist wirklich, wie du schon sagst, von den Besucherzahlen her sehr schwierig. Und wirklich, das ist Kultur, die man sich leisten muss, wenn man es kann. Also, aber man momentan die finanziellen Mittel sind eben nicht so berauschend, beziehungsweise man muss schauen, wo man Einschnitte macht im Programm. Und die Materialausgabe war wirklich jetzt zum Jubiläumsjahr, haben wir gesagt, das machen wir nochmal.
Wie viel habt ihr gemacht?
Das ist dann die fünfte.
Ah, okay.
Und ja, also, aber finanziell ist es einfach nicht. Also es ist nicht finanzierbar mit. Wir hatten durchschnittlich 5 bis 10 Besucher.
Aua.
Und das ist natürlich schwierig.
Das ist natürlich verdammt schwer, ja. Also ist Ulm nicht der Platz dafür? Oder ist das generell Kunst, die vielleicht woanders auch nur vor 5 Leuten stattfindet?
Generell, also beides würde ich sagen. Also Ulm ist natürlich schwierig von dem her, dass einfach diese ganze Kunst- und Kulturszene sehr verstreut ist. Also es gibt sehr viele kleinere Grüppchen und dann, es gibt sehr viele schöne Sachen, aber in schönen kleineren Kreisen. Und ich denke mal, die Materialausgabe an sich braucht einfach dann auch wieder eine Zeit, um sich sein Publikum wieder zu holen. Also so eine Materialausgabe, die muss dann wirklich regelmäßig sein und dann kann man auch wieder größere Kreise ziehen, wenn man sagt, gut, dann verabredet man sich auch wieder dahin, wenn man weiß, okay, da ist, man kennt die Band nicht unbedingt oder hat jetzt nur am Rande mal was mitbekommen, aber man kommt, weil man weiß, was das für eine Reihe ist und was das dann, dass es dann auch Spaß machen kann unter Umständen. Und aufgrund dessen kommt eben so heutzutage eher selten jemand auf ein Konzert, dass er sagt, das finde ich ganz interessant. Da gehe ich mal reinschauen. Heutzutage überlegt man sich wirklich, ob man, was man kauft und wohin man geht. Und was ich nicht wirklich kenne, da ist man heutzutage eh vorsichtig.
Das hieße aber jetzt im Rückschluss, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig andenken darf. Das heißt, man kann eigentlich sich gar nichts mehr leisten, was die Leute nicht kennen.
Sehr schwer, ja. Also wenn man nicht die große Aufmerksamkeit hat oder auch die Möglichkeiten, sich groß für Aufmerksamkeit zu sorgen, dann wird es schwierig, auch kleinere Geschichten publikumswirksam zu installieren und auch, dass die Leute das mitbekommen, erstens natürlich, klar, und ja, sich dann dafür interessieren, auch mal für neue Sachen, wird es schwieriger.
Ist natürlich dann aber der Widerspruch mit dem, was doch viele Leute vom Roxy eigentlich erwarten, wo sie der Meinung sind, das sollte das Roxy eigentlich sein.
Das stimmt, da werden wir auch gerne
kritisiert.
Aber da werden wir gerne kritisiert, das stimmt. Aber es ist wirklich, also wir haben sehr viele schöne kleine Dinge, die wirklich auch Perlen, würde ich sagen, sind in unserem Programm, die dann ja, die nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen können, da einfach die Kostenfaktoren heute so immens sind bei Werbung oder sonstigen Dingen, sind einfach gestiegen. Und da sind, wenn man heute ein Plakat aufhängen will, dann kostet das fast 1,50 für ein Plakat, damit es mal
so
irgendwo hängt.
Das.
Ja, und dann ist das Plakat noch nicht mal selber bezahlt. Mhm. Und da müssen dann schon, wenn man jetzt 10 Plakate aufhängt, schon mal eine Person kommen, die dann das Konzert anguckt, damit das Plakat, also mit 10 Plakate finanziert sind. Und so ist natürlich jede Veranstaltung schwierig vom Finanziellen her zu planen. Und ja, natürlich fehlt wie immer am Geld. Und ja, das ist so, denke ich mal, für ein Grundprogramm braucht es einfach ein bisschen Geld. Und dafür sind kleine Sachen einfach, da müssen wir die anderen mehr in den Vordergrund stellen, wo wir wissen, da kommen auch mehr Leute, wo es sich dann auch mehr lohnt.
Radio Free FM 102.6% Music.
Eric Burden, Tobacco Road, was Eric Burden natürlich auch schon im Roxy zu Gast gewesen. Adrian, hast du eine sehr persönliche Erinnerung, hast du mir vorher?
Eric Burden, ja, da war ich damals, war wirklich noch während meiner Ausbildung, 2003 oder 2004, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Da hat das Management nach einer Catering-Hilfe gefragt und an dem Tag wurde ich dann eingeteilt als Catering-Hilfe, was bedeutet hat in dem Fall, dass die komplett mit einem Küchenteam angereist sind, mit einer mobilen Küche, alles am Start, was man sich vorstellen kann, vom Gasherd bis zum Schneideautomaten und so Zeug, Mixer und alles. Und dann habe ich den ganzen Tag für ungefähr 30 Bandmitglieder waren das damals, so mit Vorbands und so weiter und Crew, da geschnippelt den ganzen Tag und auch gekocht und Speisen zubereitet eben und den ganzen Tag für die eben zuständig, Teller abräumen und so weiter. Das war mein erstes größeres Catering beziehungsweise in dem Rahmen Kochen oder Betreuung von Künstlern.
Da warst du schon Azubi?
Da war ich schon Azubi, genau. Also es war schon fast, ja, ich glaube es war das zweite Lehrjahr 2004 oder so, müsste es gewesen sein.
Seither hat sich ja einiges getan, natürlich auch bei dir und auch ein Kulturzentrum wie das Roxy muss sich ja auch immer wieder weiterentwickeln und im besten Fall immer wieder mal neu erfinden sogar. Welche Entwicklungen sind deiner Meinung nach die wichtigsten der letzten Jahre gewesen im Roxy?
Also eine der wichtigsten Entwicklungen, das ist wahrscheinlich den meisten Menschen gar nicht so aufgefallen, war die Einführung eines Ticketsystems, was das Ganze einfach, was alles sehr viel vereinfacht hat. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da haben wir im Büro die Treppe runter 30 Leute stehen gehabt, die Karten kaufen wollten und das war auf Dauer einfach nicht mehr möglich und wir haben dann, ja, ich weiß auch nicht mehr, 2005 war das vielleicht, 2004 auch, das ein Online-Ticketsystem eingeführt, worüber einfach vieles ja einfacher gemacht wurde. Die Vorverkaufsstellen müssen nicht mehr beliefert werden mit Karten und so weiter. Die Leute können übers Internet bestellen, was heute normal ist. Also das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Die anderen Veränderungen Im Personellen, ja, wir haben immer mehr auch jüngere Leute durch Praktikas. Also wir haben versucht, immer ein, zwei Praktikanten da zu haben, die auch ein bisschen am Programm machen können, ein bisschen Vorschläge, dass auch insofern immer was nachkommt. Also nicht nur die älteren Herrschaften oder die älter werdenden Menschen, die im Roxy arbeiten, dass die immer sagen, was so gut ist und was gerade in ist. Da muss man natürlich immer aktuell bleiben. Und da sind natürlich jüngere Menschen wie Praktikanten, Azubis, die beste Quelle für neue Ideen auch, neue Blicke auf das Roxy selbst. Man wird ja dann auch schon sehr quasi betriebsblind, wenn man zu lange in einem Betrieb arbeitet und dann mal wieder jemanden von außen zu haben, der sagt, so und so hätte ich einen Vorschlag, wie man das vielleicht anders machen kann, was man schon vielleicht gar nicht mehr gesehen hat. Und ansonsten größere Veränderungen, muss ich sagen, in meinem Bereich sind das wirklich eher technische Dinge, also weil ich wirklich mich auch mit diesen Medien beschäftige, und Internet und so weiter, mehr als jetzt wirklich mit dem Programm speziell.
Bist du der Webmaster? Weil du gerade sagst, Internet.
Wir haben noch einen anderen Webmaster, das ist der Andreas Bauer, der das wirklich auch gelernt hat. Aber insofern mit unserer neuen Homepage, die wir jetzt seit Anfang des Jahres haben, da kann auch ich wirklich was rummachen. Aber so ein Webmaster bin ich jetzt nicht wirklich.
Also ich meinte jetzt auch, war jetzt falsch ausgedrückt, Webmaster ist natürlich ein schwerwiegendes Wort, das ist bei uns auch so. Wir haben ja übrigens auch eine neue Homepage seit ein paar Wochen, ne? www.freefm.de, das war Eigenwerbung. Mir ging es eigentlich eher um dieses Redaktionelle, um dieses Moderieren, weil ich habe bei euch schon öfters reingeguckt. Es ist ja doch so, dass bei euch auch viel reingeschrieben wird, dass Leute Kommentare hinterlassen, Kritik, Lob, Fragen, wie auch immer. Das muss ja irgendjemand betreuen, das meinte ich. Der Mann, der das moderiert?
Genau, also generell die Moderation im Prinzip mache ich schon am Ende. Also die Dinge werden zu mir getragen und ich sage dann können wir das machen oder wir können das schreiben. In Rücksprache natürlich auch mit dem Geschäftsführer, klar, wenn es um wichtigere Themen geht. Aber ansonsten ja, kann man schon sagen, dass ich dann so der Webmaster bin, der die Moderation übernimmt und guckt, dass auch alles am richtigen Platz ist und über die Seiten geht nochmal.
Wie wichtig ist ein Eintrag im Gästebuch? Wie wird der reingetragen ins Team oder muss das schon ganz brutal wichtig sein, dass er ins Team getragen wird?
Also es gab schon Gästebucheinträge, die im Team gelandet sind, definitiv. Ich erinnere mich da an letztes Jahr Halloween, da gab es Einträge über, weil wir zu wenig Garderobenplatz hatten, dass die Leute irgendwie schon um 11:30 keine Jacke mehr abgeben konnten und so weiter. Also solche Dinge, die dann quasi auch logistische Probleme mit sich ziehen, beziehungsweise Veränderungen im Folgejahr, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben. Dieses Jahr war die Garderobe nicht voll. In dem Fall haben wir da auf jeden Fall was getan und es bringt auch was bei uns ins Gästebuch zu schreiben. Wir nehmen das sehr ernst. Ja, nicht alles landet natürlich im Team und manch ein Gästebucheintrag wird auch schnell wieder gelöscht, weil er jetzt nicht ganz passend war oder zumindest jetzt nichts also keine sinnvolle oder konstruktive Kritik war, dann wird er auch mal gelöscht. Aber ansonsten, ja, nicht alles kommt ins Team, aber beantworten tue ich generell alles.
Also Leute, wenn ihr reinschreibt, hat der Adrian nicht immer ein offenes Ohr für euch, aber kein Blödsinn, ja? Und bei uns ist das nämlich genau gleich. Dürft alles reinschreiben, Lob, Kritik, freuen wir uns sehr. Wollen wir die Leute auch immer dazu ermuntern, sage ich jetzt gerade an dieser Stelle einfach mal, auch bei uns Kommentare zu hinterlassen, zum Beispiel bei einer Sendung wie heute. Wir sind schon bald am Ende angelangt, aber ich habe noch eine Frage. Im kommenden Jahr wird der künstlerische Leiter und Geschäftsführer, der Thomas Rothacker, aus seinem Amt ausscheiden. Kann das denn ein Signal sein für eine andere Ausrichtung des Programmschwerpunkte bedeuten? Oder wer immer das sein wird, auch die Chance, neue Ansätze zu verwirklichen? Oder ist das irgendwo verankert? Also gibt es da quasi eine Richtlinie, die, ihr seid ja schließlich eine GmbH und da gibt es einen Verein dazu, der sagt, so hat es zu laufen, oder wird der künstlerische Leiter neue Ansätze von sich aus bringen können?
Also es gibt grobe Vorgaben der Stadt Ulm als Zuschussgeber eben, die sagen, wir möchten gerne im kulturellen Bereich so und so viele, der Anteil muss so und so hoch sein im Vergleich zu kommerziellen Veranstaltungen. Das ist so die grobe Vorgabe. Dann gibt es die Vorgaben, Kinder- und Jugendtheater zu machen oder jugendliche Veranstaltungen für Jugendliche eben in dem Theaterbereich oder in Jugendvorsorge und so weiter. Aber alles andere, also da ist es natürlich auch gewollt bei einem Wechsel, dass jemand anderes auch ganz andere Ideen hat und was er gerne verwirklichen möchte. Da ist er ziemlich frei noch, würde ich sagen. Natürlich, klar, kann er sich viel an dem orientieren, was schon war bei uns, weil natürlich auch die Ulmer gerne jetzt alle 2 Jahre jetzt mal wieder ein Konzert sehen möchten, wo sie dann mal waren. Und aber generell kann er schon sehr viele neue Dinge auch reinbringen. Es gibt da heutzutage sehr viele schöne Möglichkeiten. Er muss halt einfach schauen, dass es finanziert bekommt.
Das ist natürlich
auch der Aspekt. Aber ansonsten kann er da sehr viel machen, wenn er möchte.
Julian, ich glaube, da sind wir einfach mal gespannt, was passiert.
Ja.
Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut weiterflutscht. Dir vor allem auch für deinen weiteren Weg. Da haben wir vorher drüber gesprochen, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Julian, Entschuldigung, dass wir dich so ein bisschen ausgeklammert haben, aber das Thema war ja 20 Jahre Roxy und da du ja gerade mal 21 bist und seit einem halben Jahr oder so beim Roxy dabei bist, oder seit 2 Jahren, ja gut, ja, habe ich dich jetzt ein bisschen ausgeklammert. Trotzdem schön, dass auch du dabei warst. Wir sind... Christian, wie lange haben wir noch? Er sagt, 2 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir können noch einen Schlusspunkt setzen. Julian, dann nehme ich jetzt gerade mal dich rein. Wo siehst du dich in 2 Jahren? Immer noch im Roxy?
In 2 Jahren? Also zunächst mal muss ich ja meine Ausbildung fertig machen und die will ich auf jeden Fall auch fertig machen, weil es im Roxy einfach tierisch Spaß macht zu arbeiten, weil es auch wirklich sehr abwechslungsreich ist. Man viele Leute kennenlernt und wirklich auch fürs Leben wahnsinnig viel dazulernt. Und in 2 Jahren werde ich dann fertig sein und dann mal schauen, was bis dahin passiert. 2 Jahre sind noch eine lange Zeit. Es wird zwar schnell vorbeigehen, leider, aber es kann halt auch sehr viel passieren und von dem her vielleicht studieren, vielleicht braucht man Leute hier dann im Roxy, vielleicht bleibe ich länger. Das ist alles noch Zukunftsmusik.
Alles wieder offen.
Ja.
Oder immer noch offen. Gut, das war die Plattform heute mit den Studiogästen Adrian Wösselmann und Julian Loser. Habe ich richtig behalten, ne? Am Mikrofon war Rainer Markus Walter, meine Wenigkeit. Und neben mir an den Reglern und Schiebern es war der Christian Hütter. Das war's von Radio Free FM, die 102,6. Wir haben jetzt noch im Player nochmal einen Künstler, der auch schon im Roxy war. Und zwar der gute Noslif, der war nicht nur im Roxy, der war davor auch bei uns. Und deswegen hat er euch jetzt auch noch was zu sagen. Ciao.
Yo, Free FM, hier ist Noslif. Vielen Dank für euren guten Geschmack. Ihr habt's richtig drauf. Radio Free FM, big up yourself.